Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Startup Alphabet. Heute zu Gast Johanna Jederwein von Essenzalpen. Danke, dass du dabei bist, Johanna. Und wir würden auch gleich einmal mit der ersten Frage starten. Und zwar, wie bist du überhaupt zu Essenzalpen gekommen? Was war die Idee dahinter?
Danke, Julian. Freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, da aus dem Westen ein bisschen den Startup-Podcast zu verstärken. Ich erzähle vielleicht einfach ein bisschen, wie das begonnen hat. Gell? Also Essenz der Alpen, die Marke gibt es jetzt seit 1,5 Jahren, sowas. Das Unternehmen gibt es schon ein bisschen länger, wobei das eher so ein schlafendes Unternehmen war. Das haben wir einmal gegründet, schon früher für einen anderen Zweck, der dann aus beruflichen Gründen nicht in die Realität umgesetzt wurde. Und haben das jetzt einfach nützen können, um damit Essenz der Alpen durchzustarten. Mhm. Wir machen feine Tischsalze, also Salzspezialitäten, wie man es aus dem Mittelmeerraum kennt, allerdings mit den Besonderheiten aus dem Alpenraum. Das heißt, wir verwenden eine Natursohle aus Österreich und sieden in Handarbeit selber in ganz großen Edelstahlpfannen das Salz und machen verschiedene Spezialitäten aus dem. Ja, und im Kern des Ganzen steht eigentlich der Gedanke, das Besondere, das Österreich und das Tirol zu bieten hat von den Zutaten, das da im Salz mit einzufangen. Ja, begonnen von der Sohle, die ja 250 Millionen Jahre alt ist und da in den Bergen rundherum schlummert aus dem Urmeer.
Schon ganz schön beeindruckend, ja.
Ja, das Alter ist einfach unvorstellbar. Gell? Ja. Und was ich Spannende finde irgendwie an dem Produkt, gell, das ist so ein Alltagsprodukt, das jeder täglich verwendet. Und wenn man mal anfängt, sich mit dem auseinanderzusetzen, das hat so viel zu bieten. Ja? Angefangen von dem Salzanteil, den dein Körper hat. Ja? Sobald du irgendwie sportlich unterwegs bist, kriegst du gleich Salzlösungen im Krankenhaus. Ja. Wir sind natürlich in der Küche, gell? Also es hat eigentlich eine Riesenrelevanz für unseren Alltag und wir nehmen es gar nicht so wahr.
Das stimmt.
Ja, die Idee entstand bei uns damals im Urlaub, lustigerweise. Also wir waren in Italien und wollten was mitbringen nach Hause. Also wollten so eigentlich Souvenirs oder kleine Mitbringsel mitbringen. Und das Thema war eigentlich ähnliches, wie es bei uns im Souvenirbereich ist. Du findest kaum was Schönes. Du findest ganz viel ganz billig produzierten, aber teuer verkauften Kleinkram. Ja, also Ramsch will ich jetzt nicht sagen, aber halt. Ja. Aber also er kommt eigentlich alles aus Übersee. Es gibt kaum was wirkliches Regionales. Ja. Und wir bringen eigentlich am liebsten Lebensmittel mit. Also was wir dann im Endeffekt machen, ist, dass wir dann im Urlaub in einen Supermarkt gehen und da irgendwelche Produkte aussuchen, die ansprechend sind und die es vielleicht bei uns so nicht gibt. Und der Souvenirmarkt ist gleichzeitig einer, der mich schon sehr lang fasziniert, eben weil er so eigen ist. Ja, da hast du doch ganz, ganz viele kleine Händler. Jeder sortiert sich sein Sortiment selber zusammen. Es gibt keine Ketten, so wie im Lebensmittelhandel. Weniger. Und du hast eigentlich, eben wie gesagt, kaum regionale Produzenten. Und das war dann irgendwie so der Gedanke, wo man gesagt hat, eigentlich jeder will gern Lebensmittel, ja, machen was Hochwertiges, Schönes, Regionales und versuchen in dem Bereich Fuß zu fassen.
Sehr cool, hört sich super an.
Die Alpen geboren worden.
Ja, auch kurz von meiner Seite, hallo an alle. Ich finde es cool, dass wir mal in dieser Episode ein bisschen Frauenpower vertreten haben. Sprich, du bist die erste Unternehmerin, die in unserem Podcast vertreten ist. Also ganz, ganz coole Sache, dass wir es mal in dem Format haben. Ja, und nun zum Thema. Ich bin ein absoluter Salzliebhaber, also salzige Speisen sind meine Favorites. Und ich hätte nun eine Frage zur Produktlinie. Und zwar spezialisiert ihr euch da explizit auf Salz aus den Bergen? Oder weil kurz das Thema Italien, norditalienischer Raum war, bezieht sie auch, beziehungsweise vertreibt sie auch mehr Salz?
Wir haben eigentlich eine alte Produktionsmethode wiederbelebt. Also wir haben mehr oder weniger eine Pfannensaline begründet. Also das ist die traditionelle Art, Salz herzustellen in Österreich oder im bayerischen Raum oder auch in kleinen Meersalzsalinen wird das teilweise auch so gemacht, ja, oder auch so gemacht. Und der Kern unser Produkt ist eigentlich, dass wir es selber produzieren. Also wir kriegen tatsächlich das Salzwasser, das österreichische Alpenwasser mit dem Urmeersalz drinnen und sieden aus dem selber das Salz. Und da war der Gedanke eben der, wirklich diese hochwertigen Tischsalze zu machen. Also nicht das Salz, was ich mal in der Küche in den Kochtopf reinschmeiße, sondern dieses Nussprodukt, was ich mir gerne am Tisch stelle, was auch eine schöne Anmutung hat, ein schönes Produkt ist, das ich auch als Mitbringsel vielleicht gern mitbringe. Und das dann aber auch was Besonderes haben muss im Genuss. Faktor. Das heißt, es hat verschiedene Körnungen, es ist gröber, es ist knuspriger. Wir haben mittlerweile auch Mischungen. Also wir haben eine mit Tiroler Kräutern, eine wahnsinnig aromatische Mischung, wo wir auch lang jetzt gesucht haben, einfach genug Tiroler Kräuter zusammenzubringen in der Qualität, wie wir es brauchen. Also der Gedanke ist tatsächlich basiert auf diesem selbst handgemachten Premium-Produkt. Ja? Also weil ist noch nicht angedacht, irgendwie andere Salze auch zu vermarkten, wäre natürlich eine Möglichkeit. Also wenn wir dann groß und richtig erfolgreich sind, dann könnte es in die Richtung schon auch gehen, ja, dass man den ganzen Alpe-Adria-Raum vielleicht abdeckt.
Ein Aspekt kommt mir da auf, und zwar habt ihr nicht die Sorge, dass euer Salzvorrat irgendwann nicht mehr reicht, dass der dann plötzlich ausgehen könnte?
Keine Sorge, also es scheiden ja alle Lebewesen Salz auch wieder aus. Ja, also du hast die, wenn du sporteln gehst, geht ja auch wieder was dann beim Duschen in die Dusche. Ja. Geht sich aus. Ja.
Super. Ich habe mich ein bisschen auf der Website umgeschaut und mir ist aufgefallen, dass du da auch Rezepte drauf hast.
Ja.
Jetzt wollte ich fragen, was da dein absolutes Lieblingsrezept ist.
Von unseren Rezepten?
Ja, genau.
Ja, ne, die Idee hinter dieser Rezepte-Rubrik ist eigentlich ganz simple. Das ist jetzt keine große Sache. Einerseits halt eben zu zeigen, wie ich verschiedene Salze einsetzen kann in der Küche. Ja. Also was ich machen kann, wann ich welches Salz verwende, wann ich ein gröberes nehme, wann ich ein feineres nehme. Und auch vielleicht ein paar so zeitgemäße Rezepte einfach zu transportieren, wie es halt jetzt auch gerade in dem ganzen
Corona-Jahr
mit den Kochtrends hochgekommen ist. Mir gefällt von unseren Rezepten wahnsinnig viel, haben wir ja noch nicht. Das sind ja,
feine
ja. Aber es gibt ein Focaccia-Rezept von einer ganz lieben Bekannten von mir drauf. Und das ist eine Garden-Focaccia. Das heißt, man legt da oben dann Kräuter und Gemüse so auf, dass das ausschaut wie ein blühender Garten. Das wirkt halt extrem schön, ist eigentlich eine Speise, die fast jeder mag, die man auch in einer Gruppe gut konsumieren kann. Also quasi wie eine Pizza ohne Tomatensauce und ohne Käse.
Verstehe. Ist
das eigentlich. Ja, ja. Und da kommt halt auch das Salz wahnsinnig gut zur Geltung. Das ist ein ganz fluffiger, geschmackvoller Teig mit viel Olivenöl und da kann man halt die verschiedenen Salztypen auch sehr gut dann schmecken.
Sehr cool, ja. Sehr cool.
In der Ecke was anderes drauf tun und schauen, was sagt einem am meisten zu.
Ja, weil du gesagt hast, gröberes und feineres Salz, wo man was anwendet, gibt es da jetzt ein paar Gerichte, die du jetzt kurz sagen kannst, wo man was besser verwendet? Ich bin ja selbst, ich koche es unglaublich gerne selbst und jetzt habe ich gerade dran denken müssen, vorhin habe ich jetzt Geschnetzeltes mit Reis gemacht. Würdest du da gröberes oder feineres Salz zum Beispiel empfehlen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ich bin jetzt keine Kochausbildung oder so, gell, kann es jetzt nur von unserem Erfahrungsschatz sagen. Mhm. Also grundsätzlich hast du ein größeres Geschmackserlebnis, wenn du erst aufs fertige Gericht salzt und wenn du da größere Körner nimmst oder Salzflocken, ja, weil ja die Zunge dann das Salz direkt wahrnimmt. Ja, und alles, was du in der Speise verkochst, ist eigentlich so ein bisschen dieses versteckte Salz, was man auch teilweise bei den Industrieprodukten ein bisschen bekrittelt oder bei diesen Fertiggerichten, weil du es nicht unmittelbar wahrnimmst und es aber trotzdem drinnen enthalten ist. Gell? Ja. Und jetzt beim Reis ist ja zum Beispiel so, da muss das ja ins Kochwasser geben, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Reis, den man vergessen. Da geht es jetzt wiederum übers Nachsitzen relativ schlecht, ja, weil der einfach in dem Salzwasser garen muss, oder? Mhm. Aber beim Geschnetzelten kannst du es sicher so machen, dass du sehr vorsichtig salzt und halt dann einfach wirklich eine schöne Salzflocken oben drüber gibst und dann hast du diesen Crunchy-Effekt auch noch ein bisschen. Ich finde, es gibt immer noch eine Zusatzaufwertung einfach.
Das stimmt, ja, danke für den Tipp. Genau.
Ja, wenn es um das Thema Salz und dessen gesundheitlichen Auswirkungen geht, da differenzieren sich manchmal die Meinungen der Menschen untereinander. Und gibt es gewisse Salzarten, die gesünder auf den Körper wirken oder wiederum welche, die schädlicher sind? Gibt es da maßgebliche Unterschiede?
Ja, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Gell? Da hast du natürlich immer den wissenschaftlichen Ansatz und dann teilweise bis zum relativ... ich will nicht sagen esoterischen, aber oder energetischen. Also gibt es ja ganz viele Ansätze, die da irgendwie mitreden in dieser Diskussion. Grundsätzlich ist es das Problem, grundsätzlich ist es so, wir brauchen ja alle Salz. Ja. Es ist ein lebenswichtiges Mineral. Gell? Mhm. Und es ist ein Unterschied jetzt zum Beispiel zum Zucker oder zum Alkohol, den man ja einfach getrost aus der Ernährung weglassen kann, ohne dass man Schaden davon trägt. Ja. Beim Salz. Es hat negative Effekte auf den Körper, wenn du dich komplett salzfrei ernährst. Ja? Deswegen hat es auch früher, haben es an die, diese Lecksteine für die, fürs Vieh etc., das hat alles diesen Hintergrund, dass die sonst zu wenig Salz bekommen haben und krank geworden sind. Mhm. Aber heutzutage in unserer Ernährung, die wir pflegen, haben wir tendenziell oder eigentlich alle zu viel Salz drin. Ja, deswegen ist es eigentlich das Beste, was man tun kann, ist eigentlich sagen, ich koche selber und ich gebe so viel Salz rein, dass es mir halt schmeckt. Ja, und versuche möglichst wirklich verstärkt vorgefertigte Produkte zu verwenden. Also wir haben sicher alle eher ein bisschen zu viel, wobei das auch ein Punkt ist, wo wir darauf einhaken wollen und sagen, schau, konsumiert, nimm das einfach als bewussteres Lebensmittel wahr. Gell? Also wir haben ja das, wie wir am Anfang geredet haben, keiner hat irgendwie Augenmerk auf das, auf den Salzkonsum. Mhm. Und wenn du aber ein schönes Produkt hast und du stellst dir das am Tisch hin, dann konsumierst du es halt auch viel bewusster, gell? Und dann fällt es da auch mehr auf. Also es gibt schon auch Krankheitsbilder, jetzt gerade mit dem Bluthochdruck, die müssen aufpassen auch mit Salzkonsum. Also man sollte sich sicher jetzt nicht so in Löffeln rein
eine schauen.
Aber, ja. Und es gibt auch noch ein Thema, was immer wieder diskutiert wird, das sind die Natursalze gegenüber den raffinierten Salzen, also denen, die wirklich großindustriell hergestellt werden. Mhm. Weil du hast in der Natursohle hat man ganz kleine Anteile von verschiedenen Mineralstoffen mit drinnen. Da ist ganz ein bisschen Eisen drin, Magnesium etc. Und das ist aber sehr, sehr wenig. Ja? Das ist im Mikrogrammbereich. Und trotzdem ist es aber so, also wir machen immer wieder so Salzverkostungen. Und das könnt ihr selber auch einmal probieren. Es ist eigentlich ganz spannend, wenn du da verschiedene Salze nimmst und du nimmst eine Prise und gibst es auf die Zungenspitze. Gell? Mhm. Das heißt, ein Prisalz, dann tust du irgendein Steinsalz dazu, zum Beispiel das rosa Himalaya-Salz, das pakistanische. Du wirst einen Unterschied merken. Also die meisten Leute sagen, dass dieses hochraffinierte Salz ist schärfer oder aggressiver auf der Zunge. Ist fast ein bisschen unangenehm, so pur genossen. Gell? Und die Natursalze sind angenehmer. Ja? Also der Körper nimmt scheinbar diese Mikromineralstoffe trotzdem irgendwie wahr als Geschmackserlebnis. Ja? Also kann man, wie gesagt, wissenschaftlich habe jetzt keine Quelle, die das belegt, aber kann jeder ganz einfach selber austesten, ist recht spannend.
Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ja?
Weil gerade das Thema Verkostung war, kombiniert sie dann auch Speisen, also gewisse Speisen, wo ihr glaubt, dass euer Salz gut schmeckt, fügt sie das auch in diese Salzverkostung ein oder probiert sie nur explizit den puren Salz?
Ja, also machen wir eigentlich sehr, sehr schlicht, also wie bei den meisten Verkostungen, jetzt auch wenn du es im Kaffeebereich hast oder im Teebereich, versucht es möglichst pur zu testen. Also in der Kombination, es ist dann eher für die Rezeptentwicklung oder so spannend, aber da versuchst du eigentlich wirklich, das möglichst pur zu nehmen. Und wir nehmen oft halt dann Brot mit einem Öl oder so noch dazu, dass du einfach das besser dosieren kannst, ja, weil dass du einfach eine vergleichbare Menge ausprobierst von den verschiedenen Sorten. Wie gesagt, wir sind ein ganz kleiner Betrieb, also bei der Verkostung sind die zwei Mitarbeiter und wir zwei Gründer dabei, also das ist jetzt keine...
Und sag Johanna, wie kommt ihr mit der Covid-Situation zurecht? Ich glaube, das Thema lässt sich nicht wegreden, das ist...
Ja, nice, natürlich für alle Herausforderungen, gell? Also ganz klar. Also bei uns hat es schon... wir hatten den Vorteil, dass wir super gestartet sind. Also wir haben, na, vielleicht fange ich noch früher an, wir haben unseren Umbau begonnen im ersten Lockdown. Ja, also wir hatten den Umbau der Produktion geplant mit Start Februar, haben dann ein bisschen später gestartet und haben in der Zeit umgebaut und konnten dann aber mit der Produktion genau dann starten, wo alles wieder offen war. Also wir hatten am Anfang eigentlich rechtes Glück, ja. Es ist dann auch ein bisschen explodiert, muss ich sagen. Wir haben nämlich das Glück gehabt, mit dem M-Preis starten zu dürfen. Das ist die größte Supermarktkette hier in Westösterreich. Das hat uns am Anfang, also überrascht auf jeden Fall, ich würde jetzt fast schon sagen, in Richtung überrollt. Also die Nachfrage war, da war einfach der Tourismus gerade voll im Laufen im Sommer, gell? Und wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass das sich so gut verkauft, muss ich echt sagen. Das
Aber seid ihr damit klargekommen?
Ja, man steht halt dann die Nächte auf in der Produktion, das ist einfach so. Ja, also muss man halt irgendwie schauen, oder? Will man natürlich am Anfang auch gut lieferfähig sein und dass alles seine Ordnung hat, aber war definitiv eine Herausforderung. Ja. Mhm, und dann kam aber der Lockdown im Herbst und der Tourismus ist weggebrochen und dann bist du halt auf einmal auf ein Viertel vom Umsatz herunten, gell? Und wir haben ja noch keine Werte, ja, wir haben ja keine Erfahrungswerte aus den Vorjahren. Wir können nicht sagen, was ist ein normaler April, was ist ein normaler Jänner. Ja? Also das macht es wahnsinnig schwierig. Ja?
Und die ganzen Förderungen haben da nicht greifen können, weil ihr noch keinen Vergleichswert hattet oder schon?
Das auch, richtig, genau. Ja. Also gab keine Vorjahresumsätze. Da bist du dann auch relativ, muss man sagen, du alles nicht toll, ja, aber du hast halt keinen
Vergleichsumsatz. Ja, wenn du keinen Vergleichsumsatz hast und dann die Förderung nicht bekommst, also das bedenken ja viele auch nicht. Ich meine, der Staat gibt sicher sein Bestes, aber es bleiben dann trotzdem sehr viele kleinere Unternehmen dann auch, leiden dann auch trotzdem drunter. Also die man eben nicht berücksichtigt. Ja. Da ist, glaube ich, eine große Grauzone auch noch drinnen in dem Bereich.
Ja, das Schwierige, was ich tatsächlich auch vielleicht unterschätzt habe, das ist auch ein Tipp vielleicht auch für andere Gründer, ja, der Aufbau einer eigenen Produktion versus eine ausgelagerte Produktion oder eine Dienstleistung ist ein ganz anderer Kapitalaufwand. Ja, und du gehst da mit allem in Vorleistung, nicht nur mit der Produktionsstätte und mit den Maschinen, mit den Mitarbeitern, ja, durch diese ganzen Verpackungen, ja, alles, was an Verpackungen, du hast ja alles da, gell? Und das heißt, die Kosten Monate, bevor die Erträge reinkommen. Und das muss man also sehr konservativ planen, finde ich. Ja. Wenn so Zeiten kommen wie jetzt, also ist es ein Glück, wenn man da durchtauchen kann. Gell?
Ja, weil du alles auf Lager hast und im Endeffekt das Risiko hast, dass du es nicht verkaufst.
Sag, habt ihr den Rollout in den Osten schon geschafft? Weil der Julian und ich sind ja in der Nähe von Wien zu Hause. Und wie ich finde, ist euer Produkt sehr, sehr interessant, beziehungsweise euer Salz. Und ich würde das gerne mal selbst ausprobieren und selbst meine selbstgekochten Speisen salzen. Wo kann man das denn erhalten?
Ja, weißt du, wo du bestellen kannst? Bei Gurkala.de, beim Online-Supermarkt, der zustellt, der ja in Wien, ich weiß nicht, ob du den schon kennst, der gibt es, glaube ich, seit
letztem
Jahr. Mhm. Ja. Und da sind wir jetzt im Sortiment zum Beispiel. Wir haben sonst ein paar kleinere Geschäfte in der Innenstadt, die uns auch führen. Wobei da jetzt natürlich die letzten Monate halt einfach auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Bestand da noch da ist, oder? Also da müssen wir jetzt auch wieder Runde drehen, nachdem jetzt alle wieder aufgesperrt haben, und schauen, dass wieder nachbestellt wird. Aber da waren einfach jetzt dieses halbe Jahr, wo so gut wie kein Tourismus war. Das ist halt für diese ganzen Delikatessen und Souvenirläden natürlich schlimm gewesen, gell? Ohne Touristen geht halt da nicht viel.
Und wie schaut es denn prinzipiell zukünftig mit neuen Ambitionen und Zielen aus?
Du, an sich ist mein primäres Ziel jetzt momentan einmal die Produktion einfach effizienter zu gestalten. Also wir haben da noch ein paar Punkte, die noch nicht so laufen, wie ich es gern hätte. Also wo wir einfach, also das Schwierige an unserer Branche ist, dass es wenig gibt, die dir, also es gibt wenige, die das machen. Ja? Das heißt, es gibt niemanden, der sagen kann, das ist die richtige Maschine für das. Also du musst da eigentlich in anderen Branchen Anlehnungen machen, was könnte für mich ein geeignetes Werkzeug sein oder eine geeignete Maschine. Gell? Also in dem Punkt möchte ich sehr viel Zeit heuer investieren, aber zum Beispiel, dass diese Prozesse flexibler laufen und dass ich mir auch ein bisschen mehr rausnehmen kann aus dem Produktionsbereich und eben mehr auf das Vertriebliche und aufs Marketing konzentrieren. Dass wir da wenn uns noch ins Team holen, der einfach produktionstechnisch mehr macht. Wir sind auf der Suche nach einem zweiten Standort, ist fast zu viel gesagt, nach einer Möglichkeit, die Produktion und die Abpackung zu trennen, ja, weil wir da in der Halle, in der wir jetzt sind, räumlich einfach Beschränkungen haben. Und da brauchen wir irgendeine Lösung, wie wir sinnvoll einfach den Arbeitsprozess aufteilen. Und dann hätten wir einen zweiten Standort, wo wir abpacken und etikettieren und ausliefern. Ja. Also das sind so die großen Ziele. Und sonst natürlich Vertriebsaufbau, ja, neue Kunden, ja, mit der Tourismus wieder läuft, einfach da herauszugehen.
Eine Sache ist auf jeden Fall erwähnenswert. Das Alpenwasser, sprich das Image vom Wasser aus unseren Bergen, ist ja global sehr, sehr bekannt. Das heißt, die Leute aus dem Westen, aus den Vereinigten Staaten, aus Asien, assoziieren ja Österreich mit klarem Mineralwasser. Schmeckt gut, ist gut für uns und einzigartig auf jeden Fall. Glaubst du, dass das Salz auch die Chance hat, vom Image international so zu explodieren? Weil so fern ist das ja nicht weg.
Das ist jetzt, muss ich ehrlich sagen, also ich glaube, es hätte das Potenzial, wenn das wer macht, ja, also die Schweizer sind ja da zum Beispiel sehr aktiv, auch in China, oder China sind ja sehr, sehr, sehr salzaffin für den, also europäisches Salz, affin für europäisches Salz, so. Mein Ziel ist es nicht, ja, was wir schon auf der Agenda haben, ist international in Europa unterwegs zu sein, beziehungsweise den italienischen Raum und der Nahe Osten ist ein Thema.
Und wieso speziell der Nahe Osten?
Weil die gern auch für gute europäische Produkte Geld zahlen. Die sehen halt den Mehrwert hochwertiger Produkte sehr.
Ah, okay, verstehe. Na, ich hätte mir eher gedacht, dass ihr euch vielleicht eher auf den Westen konzentriert, weil es ist ja bekannt, dass die US-Amerikaner und US-Amerikanerinnen sehr, sehr viel Salz in den Speisen verwenden. Es ist ja dort üblich, mehr Salz zu verwenden, weil dort einfach die Kulinarik anders ist. Genau, und deswegen habe ich mir das gedacht, dass ihr da eher euch einnistet in den Markt.
Ja, hat sicher seine Berechtigung, also hat sicher sein Potenzial. Ja. Der amerikanische Markt ist für Lebensmittelproduzenten, soweit ich das weiß, nicht so einfach, weil er recht hohe Anforderungen hat, auch rechtliche, relativ gut reguliert ist. Also ich weiß, dass sich da viele mit Amerika sehr Zeit lassen, auch große Player. Ja. Also wäre sicher was, wo man einfach eine gewisse Vorlaufzeit bräuchte. Ja. Warum nicht? Ja.
Große Pläne, große Ziele, dann wird das alles.
Auf jeden Fall, man muss die Chance ergreifen.
Ja, super. Vielen Dank für die vielen Infos. Jetzt haben wir uns ein bisschen mit der Materie Salz befasst. Ich hätte keine Frage mehr. Flo, hast du noch eine Frage?
Ja, eine Sache interessiert mich da noch. Und zwar, seid ihr jetzt letztendlich ein Nischenprodukt oder würdet ihr euch eher als Massenprodukt deklarieren? Oder unterscheidet sich das von Produktlinie zu Produktlinie?
Also ich würde uns schon als Nischenprodukt ansehen, also vor allem zur jetzigen Zeit sowieso. Ja, also wir wollen aber auch eigentlich gar kein totales Massenprodukt werden. Ja, wir wollen eigentlich schon in dem Delikatessen- und Souvenir- und Geschenkartikelsektor uns ansiedeln, da wo wir gut verkaufen, wo wir wissen, da passt die Positionierung und der Kunde sieht den Wert des Produkts. Und in diesem Markt natürlich möchte man sehr groß werden, ja, so groß wie es halt passt. Ja, aber in den regulären Handel österreichweit oder europaweit wollen wir gar nicht. Ja. Also ich glaube, man muss sich halt genau überlegen, was ist dein Markt, was ist deine Zielgruppe und dann kann man dort groß denken. Aber es muss nicht immer die ganze Weltherrschaft sein.
Ja, das ist auch wieder richtig, ja. Gut, liebe Johanna, wir bedanken uns recht herzlich bei dir für diese coole Episode, für dieses coole Interview. Und wünsche dir natürlich auf deinem Weg alles, alles Gute. Toi, toi, toi. Und wir sehen uns natürlich bei der nächsten Startup-Alphabet-Episode. Bis dahin.
Tschüss, bis dahin.
Das war die Episode mit Gründerin von Zenstart, Johanna Jenewein. Wenn du Interesse an den Produkten hast oder weitere Insights über das Unternehmen erfahren möchtest, schau doch auf der Website vorbei. Zenstart.at. Wir freuen uns zukünftig weiterhin, sehr interessante Projekte kennenzulernen und hoffen, du hast viel Spaß beim Zuhören. Wenn auch du ein interessantes Unternehmen bzw. Startup hast, schick uns doch eine Anfrage auf Instagram unter Startup Alphabet. Wir freuen uns, dich bald in unserer Episode begrüßen zu dürfen und wünschen bis dahin viel Spaß. Euer Startup Alphabet.